SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Arne Wichern an diesem Montag. Die Weltklimakonferenz in Ägypten ist vorbei. Die Kritik an ihren Ergebnissen wird immer lauter. EU-Politiker sind enttäuscht. Die Ergebnisse reichten bei weitem nicht aus, um die Erderwärmung zu begrenzen. Jakob Mayer berichtet aus Brüssel.
Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vermisst ein klares Bekenntnis der größten Klimasünder zum Ausstieg aus der Nutzung von Kohle, Öl und Gas und neue Vorgaben zur Eindämmung des Klimawandels. Dass die Konferenz einen Fonds zum Ausgleich von Klimaschäden in ärmeren Ländern beschlossen hat, bezeichnet von der Leyen als kleinen Schritt in Richtung Klimagerechtigkeit. Der CDU-Europaabgeordnete Peter Liese nennt das Resultat enttäuschend. Es sei nicht gelungen, die Klimaziele zu erhöhen, um die Vorgaben der Pariser Vereinbarung von 2015 noch realistisch erscheinen zu lassen. Der Grünen-Abgeordnete Michael Bloss spricht von einem verlorenen Jahr für den Klimaschutz. Die Sozialdemokratin Delara Burkhardt erklärte, uns läuft die Zeit davon. Fortschritte erkennt Burkhardt bei der internationalen Klimasolidarität, weil sich die Staatengemeinschaft auf einen gemeinsamen Geldtopf für den Ausgleich von Schäden und Verlusten im globalen Süden verständigt hat. Mehrere Europaabgeordnete kritisierten allerdings, dass unklar ist, wie viel Geld fließen soll und wer in den Fonds einzahlt.
Auch die Bundesregierung hat auf die Ergebnisse der Konferenz reagiert. Sie will entschlossen dazu beitragen, die 1,5-Grad-Grenze einzuhalten. Klimaschutzminister Habeck hat gesagt, im Vordergrund stehe nun die gemeinsame Abkehr von Kohle, Öl und Gas. Als konkrete Projekte hat der grünen Politiker den Aufbau grüner Wasserstoffnetze und eine Stromverbindung in das sonnenreiche Marokko genannt. Auch der Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, Edenhofer, äußerte sich im ZDF kritisch zu den Ergebnissen der Weltklimakonferenz. Der Wissenschaftler sieht ebenfalls noch viele offene Fragen bei dem geplanten Fonds, der Klimaschäden in ärmeren Ländern ausgleichen soll.
Es ist nicht klar, wer einzahlt. Es ist auch nicht klar, nach welchen Kriterien das Geld verteilt werden soll. Also da ist noch viel zu verhandeln und man kann sagen, gut, wenn die Hauptemittenten wissen, sie müssen in der Zukunft Klimaschäden bezahlen, dann haben sie damit auch einen Anreiz, Emissionen zu vermeiden. Aber das ist wirklich gemessen an dem, was zu tun ist, ein sehr kleiner Schritt.
Nach dem Raketeneinschlag in einem polnischen Dorf an der Grenze zur Ukraine will Deutschland Polen mit dem Raketenabwehrsystem Patriot helfen. Als Konsequenz aus dem Vorfall müsse man sich im Bündnis bei der Flugabwehr besser aufstellen, sagte Verteidigungsministerin Lambrecht der Rheinischen Post. Deutschland habe Polen deshalb Unterstützung angeboten. Bei dem Raketeneinschlag in Polen starben 2 Zivilisten. Die NATO geht derzeit davon aus, dass es sich um eine ukrainische Flugabwehrrakete handelte. Und auch Bundesentwicklungsministerin Schulze hat der Ukraine angesichts der russischen Angriffe auf die Infrastruktur weitere Hilfen zugesagt. Es sei wichtig, dass das Land standhalte, sagte die SPD-Politikerin in der ARD.
Wir werden von Deutschland aus massiv mithelfen, dass die Ukraine diesem Krieg standhält, weil es ist ja unglaublich, was Russland dort tut. Sie versuchen darüber, dass sie versuchen, den Willen der Menschen in der Ukraine zu brechen. Sie versuchen über Kälte, über Stromentzug, sie dazu zu bringen, aufzugeben. Das wird die Ukraine nicht tun und wir werden sie weiter dabei unterstützen. Wir liefern Generatoren, wir helfen Stromleitungen, Wasserleitungen, Gasleitungen zu reparieren. Wir sind da sehr, sehr engagiert, damit die Ukraine weiter standhalten kann.
Die Lage in der Ukraine spitzt sich weiter zu. Über den aktuellen Stand berichtet unsere Korrespondentin Sabine Adler.
Die Chefs der 2 größten ukrainischen Stromproduzenten empfehlen den Bürgern, das Land zu verlassen. Wenn weniger Zivilisten versorgt werden müssten, reiche der Strom für die verletzten Soldaten in den Krankenhäusern. Nicht nur bei Strom und Wärme, sondern auch bei Frisch- und Abwasser werden die Probleme vor allem wegen des einsetzenden Frosts immer größer. Der Verbrauch müsse reduziert werden, weil viele zerstörte Energiebetriebe nicht repariert werden könnten. Es fehlten immer mehr Ersatzteile. Das Atomkraftwerk Saporischschja ist das ganze Wochenende angegriffen worden. Der ukrainische Betreiber macht russische Streitkräfte verantwortlich, die seit Wochen Energieversorgungseinrichtungen in der Ukraine zerstörten.
Die FIFA-Weltmeisterschaft in SWR aktuell.
Die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar hat nun begonnen. Der Gastgeber hat gestern Abend sein Auftaktspiel gegen Ecuador mit 0:2 verloren. Vor dem 2. Spieltag haben mehrere europäische Mannschaften ihre Absicht erklärt, mit einer One-Love-Armbinde aufzulaufen. Sie soll für Vielfalt und Toleranz stehen. Das Symbol könnte zu Sanktionen führen. Marina Schweizer.
Für den Weltfußballverband verstößt die Binde gegen die Regeln. Aber wie und ob die FIFA die Teams für dieses Symbol sanktionieren will, ist auch dem DFB-Präsidenten nach wie vor nicht klar. Er werde ganz genau beobachten, wie die FIFA auf die heutigen Auftritte der Teams aus Wales, England und der Niederlande reagiert, sagte Bernd Neuendorf in der ARD.
In Los Angeles sind am Abend die American Music Awards verliehen worden. Wer die Musikpreise abgeräumt hat, das sagt uns unsere Kalifornien-Korrespondentin Katharina Wilhelm.
Abräumerin des Abends war Taylor Swift. Sie gewann insgesamt 6 Preise. Unter anderem als Künstlerin des Jahres, für die Neuaufnahme des Albums Red als bestes Popalbum und auch ihr Musikvideo für den Song All Too Well wurde ausgezeichnet. Zu den weiteren Gewinnern gehören Harry Styles als bester Popsänger des Jahres, Kendrick Lamar als bester Hip-Hop-Künstler oder Beyoncé als beste R&B-Künstlerin. Die Show, die im Microsoft Theater in Los Angeles stattfand, wurde von der Musikerin Pink eröffnet. Sie erinnerte zudem mit einer Coverversion von Hopelessly Devoted to You an die verstorbene Schauspielerin und Sängerin Olivia Newton-John. Die Gewinner der American Music Awards bestimmt, anders als beispielsweise bei den Grammys, komplett das Publikum.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Ja, dieser Montag, der beginnt mit Schauern. Später wird es dann voraussichtlich aber meist trocken sein. Ab und zu zeigt sich auch die Sonne. Die Höchstwerte am Nachmittag zwischen 4 Grad im hohen Westerwald und 12 Grad im Markgräflerland.
SWR aktuell. Hintergrund.
Heute beginnt die Woche der Schnäppchenjäger. Freitag ist ja der berühmte Black Friday, der Tag, an dem traditionell im Einzelhandel richtig viel gespart werden kann. Das Ganze ist inzwischen aus den USA zu uns herübergeschwappt. Und auch in der Woche davor sind schon viele Rabatte möglich. Black Week nennt sich das Ganze. Dazu kommt dann für den Onlinehandel noch der Cyber Monday. Das ist der Montag in einer Woche. Im vergangenen Jahr haben die Verbraucher am Black Friday und auch am Cyber Monday nach Angaben des Handelsverbandes Deutschland, kurz HDE, fast 5 Milliarden Euro ausgegeben. Ich habe Tobias Frey aus unserer Wirtschaftsredaktion gefragt, könnten Inflation und knappe Kassen in diesem Jahr die Kauflust etwas dämpfen?
Also die Händler sind überraschenderweise dann trotz aller Schwierigkeiten doch sehr optimistisch und die Erwartungen, die sind wirklich riesig. Der Handelsverband Deutschland rechnet in diesem Jahr mit einem neuen Rekordumsatz rund um den Black Friday und den Cyber Monday. Der Handel werde da voraussichtlich rund 5,7 Milliarden Euro umsetzen. Das wären nochmal 22% mehr als im Vorjahr. Die Händler hoffen so ein bisschen auf die jetzt erste Rechthaltung der Verbraucher. Trotz der Inflation, trotz der vielen Krisen sollen sich die Menschen zum Ende des Jahres noch etwas gönnen und viele kaufen ja auch jetzt schon die Weihnachtsgeschenke ein. Da liegen die Hoffnungen der Händler drauf, dass die Menschen doch Lust auf Shopping und auf Schnäppchen haben. Ob die Geschäfte rund um den Black Friday aber wirklich so gut laufen werden, ich bin da schon ein bisschen skeptisch. Bei einer Umfrage des Kölner Instituts für Handelsforschung haben nämlich auch deutlich mehr Menschen als sonst gesagt, dass sie dieses Jahr am Black Friday noch stärker auf die Preise achten werden und wirklich nur das kaufen wollen, was sie auch wirklich brauchen.
Auch die Händler, die kämpfen ja mit steigenden Kosten und mit Lieferschwierigkeiten. Sind die Angebote in diesem Jahr daher vielleicht auch weniger attraktiv?
Ja, die ganzen großen Händler sind natürlich alle wieder mit dabei und machen auch ähnlich große Rabattversprechungen wie in den Vorjahren. Amazon hat ja schon vergangene Woche losgelegt, auch Mediamarkt und Saturn sind mit dabei. Die Otto-Gruppe wirbt auch wieder mit satten Rabatten, also da bleibt erstmal alles beim Alten. Ich denke aber, dass sich viele kleinere Händler schon überlegen, ob sie dieses Mal mitmachen werden und vor allem, wie stark sie dabei sein werden, also wie viele Rabatte sie anbieten werden. Da kann ich mir schon gut vorstellen, dass der ein oder andere Händler eben auch sagt, dass er keine so großen Rabatte raushauen kann wie in den Vorjahren. Denn eines ist auch ganz klar, die wenigsten Händler wollen eigentlich mit Rabatten in das Weihnachtsgeschäft, in diese umsatzstarke Zeit starten.
Trotz Inflation, welche Produkte könnten denn bei den Schnäppchenjägern in diesem Jahr besonders attraktiv sein?
Geld sparen lässt sich vor allem bei Elektronikartikeln, also zum Beispiel Smartphones, Videospiele, Computerzubehör oder Fernseher. Da sollte ich aber nicht auf die neuesten Produkte schauen, sondern da gibt es besonders auf ältere Modelle Rabatte. Aber auch Klamotten, Spielzeug und Lebensmittel werden rund um den Black Friday im Normalfall günstiger angeboten. Laut dem Vergleichsportal Check24 haben die Verbraucher beim vergangenen Black Friday im Schnitt 11% gespart. Das ist aber ein relativ hoher Wert, ehrlich gesagt. Bei anderen Preisuntersuchungen in den Vorjahren lag die Preisersparnis meistens nur so bei 4-5%.
Informationen waren das von Tobias Frey aus unserer Wirtschaftsredaktion.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Bundesaußenministerin Annalena Baerbock ist heute in Paris. Sie nimmt an einer Geberkonferenz für die Republik Moldau teil. Das Land hat 90.000 Geflüchtete aus der Ukraine aufgenommen, obwohl es selber wirtschaftliche Probleme hat. Außerdem sollen Gespräche das zuletzt etwas angespannte Verhältnis zwischen Frankreich und Deutschland wieder verbessern. Markus Sambale.
Gerade erst zurück von der Weltklimakonferenz geht es für Außenministerin Baerbock heute in Paris um Beziehungspflege mit Frankreich. Im deutsch-französischen Verhältnis hat es zuletzt geknirscht. Eine gemeinsame Sitzung der beiden Regierungen fiel kurzfristig aus. Als deutscher Alleingang, so wird in Frankreich die Politik der Bundesregierung in der Energiekrise empfunden. Immerhin gab es am Freitag eine wichtige Einigung bei einem Rüstungsprojekt, beim geplanten deutsch-französischen Kampfflugzeugsystem. Vor dem Treffen mit ihrer Kollegin Colonna betonte Baerbock Gemeinsamkeiten. Baerbock bezeichnete es als Herzensangelegenheit, die EU zusammen mit Frankreich für die Zukunft stark aufzustellen. Baerbock wird auch von Präsident Macron empfangen, was nicht selbstverständlich ist beim Besuch einer ausländischen Ministerin oder eines Ministers.
Bundesinnenministerin Nancy Faeser will zu einem zweitägigen Besuch in die Türkei reisen. Einen Tag nach türkischen Luftangriffen auf Stellungen kurdischer Milizen im Nordirak und in Nordsyrien. Die Einzelheiten dazu von Uwe Lüb.
Die Türkei beruft sich auf Kampf gegen Terrorismus. Sie macht die kurdische Miliz YPG in Nordsyrien für den Anschlag vor einer Woche in Istanbul verantwortlich. Die YPG gilt als Ableger der international als Terrorgruppe angesehenen PKK. Nach Ansicht der Türkei geht unter anderem Deutschland zu lax mit der PKK um. Außerdem sprechen Faeser und Soylu über die deutsch-türkische Zusammenarbeit in der Migrationspolitik. In Deutschland nimmt die Zahl der Asylbewerber zu. Viele von ihnen sollen zuvor in der Türkei gewesen sein. Nach dem Flüchtlingsabkommen von 2016 ist die Türkei auch zu einem härteren Vorgehen gegen Schleuser verpflichtet. Zugleich wird die Visafreiheit für türkische Staatsbürger angestrebt, was bisher nicht erreicht ist. Tatsächlich sind zuletzt immer mehr Anträge von Türkinnen und Türken für ein deutsches Visum abgelehnt worden. Die Quote stieg auf etwas mehr als 20%. Das Gespräch mit Soylu ist erst für morgen geplant. Heute wird Faeser am Mausoleum des türkischen Staatsgründers Atatürk einen Kranz niederlegen. Die Rede ist zudem von einem Besuch in einer türkisch-deutschen Flüchtlingseinrichtung.
Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann wird heute als Zeuge im Untersuchungsausschuss des Landtags zur Polizeiaffäre aussagen. Dabei geht es um sexuelle Belästigung in Landesbehörden, um Beförderungspraktiken bei der Polizei und auch um die Rolle von Innenminister Strobel und die Ermittlungen wegen der Weitergabe eines Anwaltsschreibens. Aber wie viel wusste und weiß Kretschmann? Aus Sicht der SPD nimmt der grünen Politiker die ganze Sache bislang nicht ernst genug. Aus dessen Sicht schießt die Opposition in der Causa Strobel weit übers Ziel hinaus.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Bei Twitter herrscht seit ein paar Tagen Untergangsstimmung. Hashtag RIP Twitter heißt es immer wieder, seit Elon Musk das Netzwerk gekauft hat und immer wieder die Firmenpolitik ändert, Leute entlässt, wieder einstellt oder einfach merkwürdige Statements abgibt. Trotz Untergangsstimmung gibt es Twitter noch und Politiker twittern weiter fleißig. Christopher Jennert aus dem Hauptstadtstudio fragt sich aber, ob das wirklich so gut ist.
Im Bundesgesundheitsministerium gibt es einen Running Gag. Da sagen Mitarbeiter, wenn wir wissen wollen, was eigentlich gerade in unserem eigenen Ministerium Phase ist, dann müssen wir bei Twitter reinschauen. Die Kommunikation im Ministerium muss wohl ziemlich bescheiden sein. Und da stellt sich eine Frage, was macht der Gesundheitsminister eigentlich, wenn es Twitter vielleicht irgendwann mal nicht mehr gibt? Momentan läuft da nämlich sehr viel Kommunikation über genau diesen Kanal. Nicht nur Kommunikation der Regierung, sondern auch die der Polizeien vor Ort. Und das ist dann schon deutlich weniger lustig. Denn es gab kürzlich mal ein paar Tage, in denen konnte sich praktisch jeder bei Twitter eine Echtheitsbestätigung billig kaufen. Schnapsidee, denn theoretisch hätte sich auch jeder als Polizei ausgeben können mit einem blauen Haken. Und wenn man wollte, hätte man von fiktiven Straftaten, Explosionen, Anschlägen oder was auch immer twittern können. Bei Menschen, die nur kurz hinschauen und den blauen Haken sehen, hätte das Panik auslösen können. Wenn man bei den zuständigen Innenministerien nachfragt, dann zeigt sich aber, für dieses Problem besteht ziemlich wenig Bewusstsein. Und das zeigt wiederum, der Kurs, auf dem Twitter unterwegs ist, ist nicht unproblematisch. Ob Twitter jetzt wirklich vom Netz geht oder nicht, man muss sich unabhängig davon auch in der Regierung und bei Behörden fragen, ist dieses Netzwerk mit dem aktuellen Schlingerkurs wirklich noch der richtige Kommunikationskanal?
Die Meinung von Christopher Jenert aus unserem Hauptstadtstudio. Und wir schauen noch mal kurz auf die Fußball-Weltmeisterschaft. Heute um 14 Uhr geht's weiter mit dem Spiel England gegen den Iran. Um 17 Uhr dann Senegal gegen die Niederlande. Und um 20 Uhr treffen die USA und Wales aufeinander.
SWR aktuell Infodate. Auch für Ihren Sprachassistenten. Morgens, mittags und abends.